Akratisch und akribisch.
Einseitig, aber unparteiisch.
Der libertäre Podcast.
Der ernste und satirische Monatsrückblick vom anarchistischen Radio Berlin.
Hallo zusammen, wir sind wieder hier mit dem libertären Podcast, eurem anarchistischen Monatsrück, manchmal aber auch Ausblick. In diesem Monat geht es um Schutzehen und dank Radio Frei aus Erfurt um die Aussichten auf die Proteste gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt Anfang Juli. Dazu gibt's News und Satire, so wie ihr das kennt. Wir sind übrigens immer froh über Feedback und Hinweise auf spannende Veranstaltungen und Aktionen. Schreibt uns einfach an aradio-berlin@reiser.net oder auf Mastodon unter aradio-berlin. Alle Infos zu uns und alle unsere anderen Audios findet ihr unter aradio-berlin.org. Und wir haben immer noch Soli-Shirts. Bekommen könnt ihr eins im Späti L5 in der Lenaustraße in Berlin. Jetzt aber Schluss mit dem Gelaber und ab in den Podcast. Mit den News.
Mitte Mai haben sich 2000 Frauen in Kobane getroffen. Teilnehmerinnen waren aus verschiedenen Städten Nordostsyriens vertreten, sowie Frauenorganisationen, Angehörige von Gefallenen sowie Kämpferinnen der YPJ, der Frauenverteidigungseinheiten. Sie fordern eine stärkere politische Beteiligung am Wiederaufbau von Syrien. Es wurde unter anderem um Frauenrechte, Verfassungsfragen sowie die Verteidigung der Errungenschaften der Selbstverwaltung gesprochen.
Frauen sind nicht nur Beteiligte oder Funktionsträgerinnen, sie sind die Architektinnen des Friedens. In der neuen syrischen Ordnung dürfen Frauen nicht erneut an den Rand gedrängt werden.
Zudem wurde erklärt, dass die YPJ offiziell als legitime Schutzkraft der Gesellschaft anerkannt werden sollte. Auf Alles Barrikadas gefunden, von Knack News übersetzt, wurde ein Text von Anarchist Front, einer anarchistischen Gruppe aus dem Iran. Der Autor kritisiert die Unterstützung bzw. Solidarität von Gruppen und Organisationen der radikalen Linken des Kapitals, vorwiegend antiimperialistische, also marxistisch-leninistische, an die Islamische Republik Irans. Diese Haltung ist aber nicht exklusiv für die oben genannten Gruppen, sondern wird auch von einigen anarchistischen Gruppen geteilt. Nationale Souveränität als Strategie, eine anarcho-kommunistische Kritik. Die Solidarität mit dem Iran als Zentrum des antiimperialistischen Widerstands, vor allem in Bezug auf Palästina, lässt jede antistaatliche und revolutionäre Haltung verschwinden und fällt vor allem den revolutionären Kräften in Palästina, Israel und Iran in den Rücken, denn diese kämpften gegen ihre herrschende Klasse. So wird der soziale Krieg durch einen Konflikt zwischen Nationen ersetzt und von der Abschaffung des Kapitalismus und des Staates kann keine Rede mehr sein.
Keine Form von Solidarität, nicht einmal in ihrer nationalen Ausprägung, kann Befreiung bringen, denn die Idee der Souveränität selbst impliziert Machtkonzentration und die Reproduktion von Hierarchien. Aus dieser Sicht besteht der Hauptwiderspruch nicht zwischen Nationen oder Imperialismen, sondern zwischen den verschiedenen Formen der Machtorganisation von oben und den Möglichkeiten der Selbstorganisation von unten. Daher führt die Annäherung, selbst wenn sie nur vorübergehend und taktisch ist, an Projekte, die sich um die Verteidigung der nationalen Souveränität drehen, unweigerlich zur Reproduktion genau jener Verhältnisse, die die Befreiung eigentlich abschaffen sollte. Kein emanzipatorisches Projekt kann mit Werkzeugen und Konzepten vorankommen, die im Wesentlichen dazu geschaffen wurden, der Festigung der Herrschaft zu dienen. Aus diesem Grund ist es das, was derzeit als Isolation oder Marginalisierung der Anarchistinnen und Anarchisten bezeichnet wird, in der Realität das Beharren auf einem Horizont, der nicht bereit ist, sich auf Kosten taktischer Vorteile in der Sprache und der Logik der Macht aufzulösen, selbst wenn der Preis dafür darin besteht, sich gegen die verschiedenen Strömungen der Linken zu stellen und Ablehnung und Spott zu ertragen.
Auf freie-radio.net finden sich die Audiomitschnitte der diesjährigen Mycelium-Tagung. Die Vorträge haben Themen wie Wege zu einer libertären Ethik, Politik und Ökologie, verschiedene geschichtliche Resümees über anarchistische Strömungen, dem Ankommen in sozialen Bewegungen, gegenseitige Hilfe in Krisenzeiten und vieles mehr. Die Tagung beinhaltet theoretische Themen, die Inspiration liefern kann und damit in die Praxis umgesetzt werden kann. Ein Solarpunk-Account auf Substack, der von Ilya Claude, ruft auf, Solarpunk braucht euch. Warum Solarpunk mehr Stimmen und Visionen von Peoples of Color braucht.
In meinem Umfeld sind Leute oft fasziniert, wenn ich ihnen diese Idee vorstelle, aber es ist trotzdem ein bisschen beunruhigend, dass selbst die radikalsten Leute, die ich kenne, keine Ahnung haben, dass das, was sie im echten Leben tun, genau das ist, wovon andere träumen. Um uns zu befreien, um für den Frieden zu kämpfen, um eine bessere Zukunft zu gestalten, müssen wir das Land befreien und wir müssen alle dazu begeistern, dasselbe zu tun. Wir müssen die Revolution unwiderstehlich machen. Seit Generationen prägt die schwarze Kultur die Welt. Die Menschen achten auf unsere Mode, unsere Musik, unsere Bewegungen, unsere Sprache, unsere Körper und sogar unseren Geist, auch wenn sie das nur ungern zugeben, besonders Letzteres. Genau deshalb hat Amerika so sehr versucht, unser Volk und unsere Kultur zu einer Ware zu machen. Und in letzter Zeit sind sie dabei immer raffinierter vorgegangen. Sie beeinflussen unsere Medien, um echte radikale Botschaften zugunsten von Gewalt und Verrat in den Hintergrund zu drängen. Sie erwecken den Anschein, als gäbe es unsere Geschichte gar nicht. Oder als beschränke sie sich lediglich auf Unterhaltung oder Sport. Sie kriminalisieren, dämonisieren und bevormunden unsere Radikalen, bis sie in der Versenkung verschwinden oder, schlimmer noch, unkritisch vergöttert werden.
Solarpunk ruft uns zum Träumen auf. Also lasst uns von Geschichten wecken, die uns helfen, Ideen zu haben, die Gesellschaft zu verändern. Oder lasst uns selbst Solarpunk schreiben. In Athen befindet sich Aristoteles Zanzis weiterhin im Hungerstreik. Er protestiert damit gegen die Räumung von Prosphyika, einer sozialen und autonomen Nachbarschaft. Mitte Mai befand sich Aristoteles seit 2 Monaten im Hungerstreik und es gab viele Solidaritätsbekundungen, unter anderem in Berlin in der Rigaer Straße 94.
Das war Der Träumer von Crème Brûlée. Und nachdem wir jetzt mit den News den ernsten Teil der politischen Landschaft abgedeckt haben, schauen wir uns nun den weirden Teil an. Mit unserer nicht mehr ganz so neuen Kolumne Weird Politics. Und danach gibt es gleich nochmal Musik, nämlich Revolutionsmusik von Geigerzähler.
Hast du gehört? Berlin will sich ernsthaft für die Olympischen Spiele 2036 bewerben.
Ah, die perfekte Mischung aus Größenwahn, Beton und Standortmarketing.
Und natürlich heißt es wieder ein Fest für die Menschheit.
Ja, für die Menschheit mit Sponsorenvertrag.
Offiziell geht's um Sport.
Praktisch
geht es um Investitionen, Immobilien und globale Vermarktung.
Die klassische Olympiatradition.
Milliarden aus öffentlichen Kassen.
Für private Profite.
Und danach bleiben leere Arenen.
Aber immerhin nachhaltig leer.
Mit Solarpanel auf dem VIP-Bereich.
Mich irritiert ja schon die Jahreszahl.
1936, Reloaded.
Genau, Berlin und Olympia, das hatten wir doch schon mal.
Die Nazis fanden das damals auch eine super Gelegenheit für internationales Image-Management.
Und jetzt träumen manche wieder von nationaler Größe.
Nur diesmal mit InfluencerInnen und Greenwashing.
Und vielleicht einer starken AfD.
Das ist ja das eigentlich Unheimliche.
Man stelle sich vor, Olympia 2036.
Mit autoritärem Rechtsruck. Als Rahmenprogramm.
Eröffnungsfeier präsentiert von Sicherheitsgesetz und Abschiebedebatte.
Die Welt zu Gast bei Freunden, kontrolliert durch Gesichtserkennung.
Aber keine Sorge, alles klimaneutral.
Bis auf den Beton, die Flügel, die Bauprojekte und die Massenüberwachung.
Hast du das neue Trump-Phone gesehen?
Du meinst dieses goldene Smartphone der Trump-Familie?
Genau. Ein Telefon wie ein vergoldeter Autounfall.
Endlich ein Handy, das aussieht wie Korruption in Geräteform.
Offiziell natürlich ein patriotisches Produkt.
Klar, Nationalismus mit Ladeanschluss.
Made for America.
Zusammengeschraubt vermutlich einmal quer durch globale Billiglohnketten.
Aber mit goldener Hülle.
Damit man den Klassenunterschied auch beim Telefonieren spürt.
Ich finde faszinierend, wie offen das alles geworden ist.
Was genau?
Früher mussten PolitikerInnen wenigstens so tun, als würden sie Amt und Geschäft trennen.
Heute wird einfach direkt aus dem Oval Office heraus vermarktet.
Politik als Dauerwerbesendung.
Mit angeschlossener Präsidentschaft.
Und die AnhängerInnen kaufen das begeistert.
Natürlich. Der moderne Personenkult kommt eben mit Merchandise.
Früher gab es Heiligenbilder.
Heute goldene Smartphones.
Und wahrscheinlich bald die Trump-Smartwatch.
Mit eingebautem Wahrheitsfilter.
Wie funktioniert der?
Alles wird vermutlich in Fake News umbenannt, was Trump nicht gefällt.
Praktisch.
Vor allem für Leute, die Realität als optional betrachten.
Das Verrückte ist ja, viele seiner Fans sehen darin gar kein Problem.
Im Gegenteil. Sie feiern die offensichtliche Geschäftemacherei sogar.
Als Zeichen von Erfolg.
Im Kapitalismus gilt Reichtum ja als moralisches Argument.
Egal, wie er entsteht.
Oder auf wessen Kosten.
Und das Telefon selbst?
Ist wahrscheinlich technisch völlig durchschnittlich.
Aber ideologisch aufgeladen.
Wie fast alles im modernen Konsumkapitalismus.
Du kaufst kein Produkt mehr.
Sondern Zugehörigkeit.
Eine politische Identität mit USB-C.
Und Goldlack.
Hast du die Proteste gegen Rodrigo Paz in Bolivien verfolgt?
Ja, wieder dieses alte politische Wunder, die Armen sollen die Krise bezahlen, die sie nicht verursacht haben.
Und wenn sie protestieren?
Dann entdeckt der Staat plötzlich seine harte Seite.
Polizei, Repression, Räumungen.
Der Sozialstaat mag schwach sein, der Sicherheitsstaat selten.
Offiziell geht es natürlich um Ordnung.
Klar, Ordnung heißt meistens Eigentum schützen, Unruhe beseitigen.
Vor allem, wenn die Unruhe arm ist.
Oder indigene Communities betrifft.
Interessant finde ich ja, wie schnell dann immer von Stabilität geredet wird.
Das Lieblingswort jeder Regierung, die Angst vor der eigenen Bevölkerung hat.
Und Rodrigo Paz verkauft sich als verantwortungsvoller Modernisierer.
Was oft bedeutet, sparen unten, beruhigen oben.
Aber viele setzen jetzt wieder Hoffnungen in die linke Mass.
Als gäbe es dort keine Probleme.
Evo Morales wird ja weiterhin fast wie eine historische Kultfigur behandelt.
Ja, der revolutionäre Caudillo mit Personenkult.
Das ist doch der Widerspruch.
Welcher?
Eine Bewegung spricht von Befreiung.
Und organisiert sich dann um starke Männer herum.
Mit Fahnen, Symbolen und sehr langen Reden.
Lateinamerikanische Politik liebt eben charismatische Vaterfiguren.
Auch links.
Gerade links manchmal.
Dabei verändert sich die Machtform kaum.
Nur die Rhetorik.
Der Staat bleibt zentral.
Die Polizei bleibt bewaffnet.
Die Wirtschaft bleibt extraktivistisch.
Und die Bevölkerung soll geduldig bleiben.
Und wenn Menschen sich selbst organisieren?
Dann wird's für alle Parteien unangenehm.
Weil echte Selbstorganisation nicht gut in Wahlprogramme passt.
Und noch schlechter in Machtapparat.
Die Proteste zeigen ja etwas Wichtiges.
Dass viele Menschen weder der neoliberalen Rechten noch dem alten Kaudilismus vertrauen.
Sondern einfach würdig leben wollen.
Ohne ausgebeutet zu werden.
Und ohne von Polizei regiert zu werden.
Oder von Parteiapparaten.
Vielleicht liegt genau darin die eigentliche Gefahr für die Mächtigen.
Welche?
Dass Menschen merken, dass sie einander mehr brauchen als ihre AnführerInnen.
sitzen da. Eine Horde Angetrunkener und wir finden es schick und hören Revolutionsmusik. 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 Und meistens sind wir da ziemlich allein. Denn für unsere Probleme interessiert sich doch kein Schwein. Aber heute finden wir schick und hören Revolutionsmusik. Revolutionsmusik. Sich weiter mit Lohnarbeit und Krieg und im Radio läuft vielleicht Revolutionsmusik, Revolutionsmusik. Ich wünsch, die Menschen werden frei und die Menschen werden gleich. Gleich nicht im Sinne von gleichgeschaltet, aber dafür gleichberechtigt. Selbstverwaltet nur, leider, leider, leider. Und gemacht mich benommen, das ist so schwer von mir nach. Dazu kommt es halt, aber ich geh so nicht mehr weiter rum, sondern bitte euch, liebes Publikum, nach Wegen zu suchen und euch zu behalten. Eure Lösung in der Menschheit praktisch mitzuteilen. Und dann find ich das auch wieder schick. Das spiel ich gerne. Revolutionsmusik. Revolutionsmusik.
Zwei Menschen treffen sich am Standesamt. Sie haben sich kaum gekannt, sind sich fremd. Und doch entscheiden sie sich zu heiraten. Nicht aus Liebe, sondern aus Solidarität, aus Notwendigkeit, aus dem Wunsch nach Sicherheit. Das ist eine Schutzehe. Zugegeben, etwas sehr verkürzt. Deutlich ausführlicher hat Pia Klemp kürzlich in Berlin über dieses Thema einen Vortrag gehalten. Dies ist eine Zusammenfassung des ersten Vortragsteils über die Geschichte der Schutzehen in Deutschland. Vorausgehend ihre Klarstellung.
Wir können natürlich nicht über Deutschland und auch nicht über binationale Ehen in Deutschland sprechen, ohne dass wir auch über Rassismus, Rassismus und Sexismus sprechen. Und ja, viele diskriminierende Erfahrungen werden innerhalb von dem Vortrag erwähnt und wiedererzählt. Thematisch bedingt werden Begriffe fallen oder sind auch in diesem sehr ansprechenden Sieg zum Thema Schutzehe zu hören. Sowohl im Vortrag als auch im Sieg fallen immer wieder Begriffe wie AusländerInnen, ausländisch, deutsch, nicht deutsch. Das bezieht sich offensichtlich ausschließlich auf die juristischen Tatsachen. Mir ist es herzlich egal, ob sich jemand einer Nationalität zugehörig fühlt oder nicht. Bei dem Thema, ja, müssen wir leider, geht's leider darum, welchen Pass man hat oder nicht.
Das erwähnte frei zugängliche Zine, das sie zusammen mit anderen verfasst hat, verlinken wir euch in den Shownotes. Was aber hat es nun im Detail mit Schutzehen und Scheinehen auf sich?
Eine Scheinehe ist eine Ehe, in der mindestens einer der Eheleute einen Vorteil erfährt ohne dass in dieser Ehe eine sogenannte eheliche Lebensgemeinschaft geführt wird. Das ist ein ominöser Begriff, über den wir häufiger heute Abend stolpern würden. Also das heißt, mindestens in einer Ehe, ohne eine echte Ehe zu führen, damit mindestens eine Person einen Vorteil erlangt. Traditionell sind das in Deutschland Sachen wie eine Frau zu besitzen, Steuern sparen, erben oder Kinder legitimieren. Eine Schutzehe ist eine Scheinehe mit einem solidarischen Charakter. Das heißt, es ist keine echte Ehe, es ist keine echte eheliche Lebensgemeinschaft geführt und mindestens einer der Eheleute erfährt einen Vorteil dadurch. Und worin dieser Vorteil lag, das hat sich über die Jahre und Jahrzehnte geändert. Hat immer mit der politischen Gesamtsituation zu tun. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass es in Deutschland seit etwa 150 Jahren Schutzehen gibt und sich Leute ziemlich gute Dinge einfallen lassen haben, um die Vorteile einer Ehe zu ihrem Gunst zu nutzen. Grundsätzlich, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts gab es das sogenannte formale Konsensprinzip. Siehst, die Ehe ist ein Vertrag, den zwei Leute, die heiraten dürfen, also die alt genug sind und nicht schon verheiratet sind und Mann und Frau sind, wenn die sagen, wir wollen heiraten, gehen zum Standesamt, werden verheiratet. Das ist zugegebenermaßen eine langweilige Feststellung, aber sehr wichtige Feststellung.
Denn dieses formale Konsensprinzip bedeutet, die Zustimmung der Eheleute ist ausreichend, der Staat prüft keine Motive zur Eheschließung.
Scheinehen wurden damals als Simulationsehen betitelt, waren weder im Kaiserreich noch in der Weimarer Republik verboten und wurden dementsprechend auch nicht geprüft und bestraft. Worum es damals vor allen Dingen waren Versorgungsehen, also schnell noch heiraten, hoffentlich stirbt er bald, kann die Witwenrente einstreichen, Namensehen, um halt gesellschaftlich aufzusteigen und Kinder legitimieren.
Heiraten und vor allem sich wieder scheiden lassen war vor 1933 wahnsinnig kompliziert und Vorteile aus einer Ehe auch nicht so weitreichend. Einige Menschen nutzten sie trotzdem für sich. Rosa Luxemburg heiratete 1898 einen deutschen Mann, um in Deutschland politisch aktiv sein zu können und nicht abgeschoben zu werden. Der russischen Mathematikerin Sofia Kowalewskaja war es in Russland verboten zu studieren. Sie heiratete heimlich einen anderen Russen, um unabhängig vom Vater reisen zu können. 1869 begann sie ihr Studium in Heidelberg. 1884 war sie die erste Professorin für Mathematik weltweit.
Wenn das also damals gar nicht so ein Problem war, zwar nicht in der Weimarer Republik verboten, davor auch nicht. Wer hat's erfunden? Wer hat ein Problem daraus gemacht? Ihr werdet alle wahnsinnig überrascht sein. Es waren natürlich die Nazis. Und die Nazis sind aber nicht alleine auf die Idee gekommen, sondern ideengebend war die Deutsche Adelsgenossenschaft. Das war damals der größte Verbund deutscher Adeliger und die waren nicht nur ekelhaft elitär, sondern auch zutiefst rassistisch und antisemitisch. Der deutsche Adel hat seit jeher große Angst davor, dass der Pöbel sich einheiratet und dann auch große Namen trägt. Und dagegen wollten sie sich verwehren. Sie waren von Anfang an, also auch schon lange vor 33, ganz klar auf Linie mit den Antisemiten von der NSDAP und haben dann 1933 bei Hitler persönlich vorgesprochen und haben erklärt, dass es sehr, sehr wichtig wäre, diese Namensehen zu untersagen, um den deutschen Adel zu schützen. Und Hitler hat gedacht, ja, der Adel ist mir eigentlich egal, aber die Idee, die Ehe zu kontrollieren, die finde ich richtig geil. Und so wurde schon im Juni 33 ein Gesetz beschlossen, was diese sogenannten Namensehen verboten hat. Und das ist gar nicht langweilig, sondern einfach nur wichtig.
Denn mit diesem Gesetz gegen Missbräuche bei der Eheschließung war das formale Konsensprinzip abgeschafft und der Staat darf seitdem die Gründe für eine Eheschließung bewerten. Dadurch wird die Ehe selbst bewertbar. Juristisch betrachtet war damals jede Ehe eine Namensehe, da bei Eheschließung der Name des Mannes automatisch auf die Frau überging. Und damit konnten die Nazis dieses Gesetz auf alle anwenden, nicht nur auf Adlige. Besonders aber gegen Jüdinnen und Juden. Mit dem offen antisemitischen Blutschutzgesetz von 1935 konnten sogenannte Mischehen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen gar nicht mehr eingegangen werden. Mit einem Gesetz von 1938 wurden dann auch die Ehen verboten, die vermeintlich nur zur Erlangung einer anderen Staatsbürgerinnenschaft geschlossen wurden.
Also wir sehen es auf jeden Fall ein riesengroßer Haufen Scheiße, wenn der Staat kontrollieren darf, wer heiratet und wer nicht. Denn wir müssen alle nichts von der Ehe halten, um zugeben zu müssen, dass die Ehe sehr, sehr viele Vorteile mit sich bringt. Zu Zeiten von dem damaligen Nazi-Deutschland waren diese Gründe zum Beispiel zinslose Ehestandsdarlehen, die Frischvermählte bekommen konnten. Es gab eine Chance, der Wehr- oder Dienstpflicht zu entgehen. Dann, das wusste ich vorher nicht, das ist mein Favorite, sogenannte Stahlhelden-Ehen. Das waren Ehen, die sind schnell nur auf dem Papier getroffen worden mit frisch gefallenen Soldaten, um dann die Witwe einstreichen zu können. Das war wohl ein recht gängiges Prinzip. Und ja, Leute wollten in den Adel einheiraten und den fancy Namen haben. Und es gab einen wirklich sehr guten Grund, damals zu heiraten. Und das war die Chance, durch eine Heirat der Verfolgung durch Faschisten zu entgehen. Und es waren verschiedene Gruppen, die vor den Schutzehen Gebrauch gemacht haben. Das waren zum Beispiel queere Menschen.
Der homosexuelle Schauspieler Gustav Gründgens und die bisexuelle Schauspielerin Marianne Hoppe heirateten sich gegenseitig. Beide waren durch den Schein der heteronormativen Ehe vor Verfolgung geschützt.
Dann, wir haben vorhin darüber gesprochen, seit 1935 waren die sogenannten Mischehen verboten, konnten nicht mehr eingegangen werden, aber es gab keine Regelung zu bereits bestehenden Ehen zwischen jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen. Und das hat unglaublich vielen Menschen, vor allem Frauen, das Leben gerettet. Es war auch damals leider wichtiger, wer oder was der Mann ist. Also dieses Arischsein des nicht-jüdischen Mannes konnte eine jüdische Frau schützen. Andersrum hat aber eine arische Frau nicht einen jüdischen Mann so gut schützen können. Also es waren viele Ehen, die eh schon bestanden haben, die dann automatisch zu Schutzehen wurden oder Beziehungen, die eh geführt wurden und dann durch die Eherichung diesen Schutz hervorrufen konnten.
Der damals bekannte Bergsteiger Hermann Hörling heiratete Käthe Schmidt, eine sogenannte Halbjüdin. Sie konnten 1938 Deutschland verlassen und überlebten den NS. Der deutsche Schauspieler Heinz Rühmann wiederum ließ sich nur 10 Tage nach dem Novemberpogrom von 1938 von seiner jüdischen Ehefrau scheiden, um Nazi-Filmkarriere zu machen. Er und Maria Bernheim hatten 1924 ohne jegliche Not geheiratet. Maria konnte über eine Schutzehe nach Schweden fliehen und die Shoah überleben.
Es gibt auch einen bekannten Fall aus Berlin, wo es ausnahmsweise funktioniert hat, dass auch eine sogenannte arische Frau ihren jüdischen Mann schützen konnte. Das geht um den Rosenstraßenprozess. Das war 1943 und das war der größte spontane Protest, den es überhaupt im Nazi-Deutschland gab. Es ging eine wahnsinnig große Verhaftungswelle durch Berlin. Viele tausend, vor allem jüdische Männer, die festgenommen worden sind. Und etwa 2000 davon waren jüdische Männer, die in einer sogenannten Mischehe waren und die waren untergebracht in einem Haus in der Knast in der Rosenstraße, wo sie dann ja auf ihre Deportation warten sollten. Und die nicht-jüdischen Ehefrauen haben sich zu einem spontanen Protest zusammengefunden, haben ihre Kinder mitgebracht und das ging wirklich über mehrere Tage. Und es hat dazu geführt, dass diese 2000 Männer am Ende wirklich freigelassen worden sind. Die anderen Menschen, die in dieser Verhaftungswelle verhaftet worden sind, nicht, aber die mit den nicht-jüdischen deutschen Frauen verheiratet war. Es war auch ein richtig guter Trick, um aus Deutschland überhaupt rausreisen zu können. Nach 38 war es jüdischen Menschen weder in Deutschland oder dann Anschluss Österreich da auch nicht mehr erlaubt, Deutschland zu verlassen.
Helene Nieser, die erste Frau, die an der Uni von Wien promoviert hat, heiratete 1938 einen Mann aus Jugoslawien, den sie so gut wie gar nicht kannte. Und konnte so mit jugoslawischer Staatsbürgerinnschaft Österreich in die Schweiz verlassen. Doch Schutz brauchte es weiterhin. Menschen waren abschiebebedroht und hatten keine Arbeitserlaubnis. Erika und Klaus Mann, MitbegründerInnen in der Pfeffermühle, dem antifaschistischen Kabarett aus München, sind 1933 direkt ins Schweizer Exil geflohen.
Und Erika drohte, also neben dem ganzen Prekariat, was sie eh hatte als Geflüchtete in der Schweiz, drohte ihr auch noch ausgebürgert zu werden und damit staatenlos zu sein, ihren Status dadurch noch weiter zu verschlechtern. So ging es ganz vielen der Ensemblemitglieder. Ähnliches galt für Therese Giese, also Teil von dem auch Mitbegründerin, ganz klare Regimegegnerin, Jüdin, queer, die erste Person, die überhaupt die Mutter Courage gespielt hat. Und die sind dann auch da wieder der Schutz konnte nun für Frauen erbracht werden durch eine Ehe. Und zu diesem Zweck wurden intellektuelle, homosexuelle Männer geehelicht. Weil so gab es dann auch noch einen beidseitigen Schutz von der Sexualität, göttlichen Straftatbestand. Und so, ja, konnten sich gegenseitig geschützt werden. Das waren zum Teil Schweizer, aber auch viele Briten.
Der britische Autor Aldous Huxley verkuppelte viele seiner Kollegen mit deutschen Jüdinnen.
Es waren natürlich aber nicht nur die KünstlerInnen und Intellektuellen, sondern auch ganz klar AntifaschistInnen, die diesen Schutz gebraucht und auch genutzt haben. Das hier sind Poster vom Internationalen Sozialistischen Kampfbund. Ganz viele dieser KämpferInnen sind ins britische Exil gegangen, haben dort das gleiche Problem wie die geflüchteten Menschen in der Schweiz. Werde ich ausgewiesen, ich darf hier nicht arbeiten. Also meine Zukunft in Großbritannien kam dazu noch die Angst vor einer deutschen Invasion. Und dann wieder der Gefahr, noch krasser ausgesetzt zu sein. Und die haben dann viele ihrer antifaschistischen, homosexuellen Genossen in Großbritannien geheiratet. Also da gibt es auch sehr viele bekannte Beispiele. Einige dieser Frauen sind nachher der SPD beigetreten. Ich weiß nicht, ob die anderen SPD-Mitglieder sich daran erinnern. Grundsätzlich, es gibt keine genauen Zahlen darüber, wie viele Menschen durch eine Schutzehe den Holocaust überlebt haben. Es war auch nach 1945 kein Thema, über das man offen gesprochen hat. Und nicht nur, weil es irgendwie grundsätzlich verpönt ist, Schindluder mit der Ehe zu treiben, sondern auch, weil man damals wie heute im Zweifelsfall dazu benötigt war, andere Straftaten zu begehen, um überhaupt eine Schutzehe eingehen zu können. Also eventuell mussten Papiere gefälscht werden, FluchthelferInnen mussten bezahlt werden, Bestechungsgelder gezahlt werden und so weiter. Das heißt, keine genauen Zahlen, ein paar konkrete Beispiele, von denen wir wissen, aber man kann davon ausgehen, dass es viele tausende Menschen waren, die Nazi-Deutschland dadurch überleben konnten.
1946 hoben die Alliierten die sogenannten rassisch-hygienischen Vorschriften und Gesetze der Nazis auf. 1976 hob die BRD auch den Ehenichtigkeitsgrund der Namensehe auf, die DDR von Anfang an. Das formelle Konsensprinzip galt wieder. Es gab kein ausdrückliches Verbot von Scheinehen. Also alles wieder super?
Fangen wir mit Westdeutschland an. Hier wurden natürlich binationale Ehen trotzdem boykottiert, auch ohne rechtliche Grundlage dafür. Das war vor allem ab den 70ern der Fall, wo es den Einwanderungsstopp der sogenannten GastarbeiterInnen gab. Wir haben später den Jugoslawienkrieg dazu, viel Fluchtbewegung und dann meinte, boah, nee, jetzt habt ihr hier das deutsche Wirtschaftswunder, habt ihr jetzt gemacht, aber jetzt bitte wieder nach Hause gehen. Und genau in dieser Zeit kam das, dass die Ämter die binationalen Ehen ganz vehement boykottiert haben. Es gab eine Form der binationalen Ehe, die Westdeutschland aber richtig gut fand. Und das waren Scheinehen, die dazu dienten, damit ostdeutsche Menschen legal aus Ostdeutschland nach West drüber machen konnten, sogenannte Rausheiraten. Hier gibt es ein paar mehr bekannte Beispiele, also Leute, die da sehr offen drüber sprechen. Wir sehen hier links, er guckt seiner tatsächlichen Partnerin hinterher, die irgendwo um die Ecke vom Standesamt wartet. Die anderen zwei waren auch in der Doku und haben ganz offen darüber erzählt. Meistens waren das Berliner, also Ost- und West-Berliner Konstellationen, weil da war es natürlich einfacher, auch für die Wessis einzureisen, dass man überhaupt diese ganze Geschichte erfinden und aufbauen konnte.
Für Leute auf dem ostdeutschen Land war es deutlich schwerer, solche Kontakte herzustellen und darüber auch diese Geschichten zu spinnen. Überhaupt waren es hauptsächlich gut gebildete, junge ostdeutsche Frauen, die diesen Weg gewählt haben. Das war deutlich sicherer als eine Flucht, weil die Ausreise damit genehmigt war.
Du musst es nicht alles auf Nimmerwiedersehen zurücklassen, ist nicht Gefahr gelaufen, an der Grenze erwischt zu werden, im Knast zu landen. Warum es hauptsächlich Frauen waren, keine Ahnung, also da gibt es keine Erhebung. Rechtlich hätte es eigentlich keinen Unterschied gemacht, also auch ostdeutsche Männer hätten davon Gebrauch machen können, waren aber vor allem Frauen. Und natürlich hat die DDR hart dagegen gearbeitet, fand die natürlich scheiße und hat die Stasi krass darauf angesetzt, diese binationalen Paare zu prüfen. Deren Geschichte gibt es auch dann Sachen von, dass dann gefälschte Briefe an irgendwelche Schwiegereltern geschickt worden, um die Paare zu diffamieren, also ganz, ganz eklig. Aber man war auch nicht ganz doof. Es gibt Berichte davon, dass die Schlangen vor den Telefonzellen am Prenzlauer Berg sehr lange waren, weil man dort zwischen Ost und West telefonierte, um sich voll zu säuseln, weil man wusste, die Stasi hört nicht nur mit, sondern die Stasi schreibt auch mit. Also man hat die Stasi dazu benötigt, die erfundene Romanze zu dokumentieren, um sich quasi dann selbst zu widerlegen. Und das hat auch für viele Paare gut funktioniert.
Der Versuch vieler VertragsarbeiterInnen aus den sogenannten Bruderstaaten nach Ostdeutschland reinzuheiraten, wurde aus anderen Gründen hart boykottiert.
Diese binationalen Ehen haben das Einverständnis beider Staaten, also sowohl der DDR als dann auch über Vietnam oder was auch immer, gebraucht, wurde so gut wie nie gegeben, weil die Bruderstaaten gesagt haben, was, wir haben so viel Geld bezahlt, um das jetzt hier nach Deutschland zu schicken, dass ihr da eine gute Ausbildung genießt, ihr müsst auf jeden Fall wieder zurückkommen. Und da gibt es auch viele Berichte von richtigen Paaren, also wo selbst gemeinsame Kinder gab, aber wo es den Menschen dann nicht erlaubt war zu heiraten und sie halt wieder zurück nach Vietnam, wo sie mussten. Nach der Wende gab es einen krassen Bedarf nach Schutzehen in Deutschland. Es waren jetzt nicht mehr nur die sogenannten GastarbeiterInnen, die Westdeutschland verlassen sollten. Jetzt waren es auch die ganzen VertragsarbeiterInnen, die gefälligst auch sofort Ostdeutschland zu verlassen hatten. Und so wurde Anfang der 90er echt viel geheiratet, gerade in den Großstädten. Und da gibt es auch wieder keine offiziellen Berichte zu. Aber das ein oder andere Standesamt hat wohl zu berichten gewusst, dass der prozentuale Anteil von binationalen Ehen krass in Höhe gegangen ist, weil es halt einer der ganz, ganz wenigen Wege war, wie diese Menschen ihren Aufenthalt hier absichern oder überhaupt bestmöglich machen können.
Und dann zu heute. Der rechte Aufstieg, Abschiebungen nach Syrien und Afghanistan, neofaschistische Deportationsfantasien, die unter dem Begriff Remigration salonfähig sind. Die legalen Korridore für Migration und Flucht werden systematisch verengt.
Genau deswegen sprechen wir weiter über Schutzehen.
Doch diesen Teil des Vortrags wird es dann erst in der nächsten Folge geben. Wer jetzt neugierig ist oder Geschichtliches dazu nachlesen will, schaut einfach in die Shownotes.
Abschiebeknast steht heute leer, Regen frisst Rost in die Mauer. Alter, so lang ist das her. Lang ist das her, doch die Themen sind noch dieselben geblieben. Deutschland, Europa heißt Mord und lässt auch heute noch abschieben. Grüßen mit diesem Lied alle, die was riskiert haben. Und seitdem in dieser Welt fliegen wir, machen hier weiter mit Grund. Ganz umsonst war das nun nichts. Gibt doch noch Leute, die kämpfen, kämpfen und lachen. Dem Feind ins Gesicht. Wir grüßen mit diesem Lied alle, die was riskiert haben und seitdem mit Knästen aushalten. Wir machen hier weiter mit Grund. Ganz umsonst war das nun nichts. Gibt doch noch Leute, die kämpfen.
Ihr habt gerade Schritte im Regen von Grips und Schaden gehört. Und jetzt springen wir noch schnell nach Erfurt. Anlässlich des diesjährigen AfD-Bundesparteitags hat sich dort eine Lokalgruppe des Bündnisses Widersetzen gegründet. Zum Auftakttreffen am 28. April kamen über 400 Interessierte, um sich über geplante Protestaktionen und die Arbeit zu informieren. Das gemeinsame Ziel sei es, am Aktionswochenende im Juli ein deutliches Zeichen für eine offene, vielfältige und solidarische Gesellschaft zu setzen. Man wolle zeigen, dass Thüringen nicht nur aus Braun und Höcke besteht, sondern viele Menschen beheimatet, die sich aktiv gegen menschenfeindliche Ideologien wehren. Langfristig soll die Vernetzung über den Parteitag hinaus als dauerhafte Bewegung für eine gerechte Gesellschaft bestehen bleiben. Radio Frei aus Erfurt hat mit Menschen vor Ort gesprochen.
Wir müssen hier einfach zusammenhalten und spätestens zur Bundestagswahl habe ich gesagt, wir müssen was machen mit diesen Ergebnissen. Wenn das so weitergeht, dann ja, sitzen wir hier wahrscheinlich so nicht mehr zusammen.
Anlässlich des diesjährigen AfD-Bundesparteitags gründet sich nun auch hier in Erfurt eine Lokalgruppe des Widersetzen-Bündnis. Dazu lud man am vergangenen Dienstag, dem 28. April 2026, zum Auftakttreffen im Nerlis ein. Meine Kollegin Larissa und ich waren vor Ort, haben das Programm beobachtet und zum Ende der Veranstaltung auch mit den Pressevertretern des Bündnisses sprechen können. Los ging es jedoch mit zahlreichen Wortbeiträgen von Aktivistinnen und Aktivisten. Wer mochte, konnte mit den ca. 350 im Saal oder im Innenhof Anwesenden seine bzw. ihre Alltagserfahrungen sowie Erlebnisse als Aktivistinnen teilen.
Ich komme aus, jetzt eigentlich nicht aus Erfurt, sondern eher aus der Region Gotha und ich habe mal eine spannende Geschichte von vor 2 Jahren erlebt. Ich habe von meinem Bündnis gegen Rechts, Gotha ist Bund, eine Demo organisiert, oder beziehungsweise mit den Leuten. Südöstlich von Gotha in einem Dorf namens Mühlberg. Ich glaube, die Omas gegen rechts waren auch damals dabei. War auch sehr spannend. Wir standen da gegen einen Wahlkampfstand der AfD und nach einer halben Stunde fingen die Leute der AfD ganz plötzlich an, stolz und geschlossen die DDR-Hymne zu singen. Ja, es ist wirklich so passiert. Ich muss darüber immer noch schmunzeln. Weil auf der einen Seite werfen sie uns vor, dass wir angeblich Stasi-Methoden gegen sie anwenden, aber dann singen sie ganz stolz und geschlossen die Hymne des Arbeiter-Bauernstaats. Ich glaube, manche von diesen Leuten können sich nicht entscheiden, ob sie sich entweder für die Diktatur der NS-Zeit oder für die Diktatur der DDR entscheiden können. Aber naja, weiter schlimm.
Ich traue mich auch einfach mal. Ich finde, wir sollten uns auch mal alle trauen, weil noch haben wir die Chance. Vielleicht haben wir sie irgendwann nicht mehr. Ich habe mich eigentlich schon immer so ein bisschen für gegen Faschismus eingesetzt oder auch engagiert, eher so privat. Aber, und ich habe auch damals in der Schule gedacht, ja cool, dass das alles vorbei ist. Jetzt stehe ich hier und dann müssen wir uns wieder mit dem Scheiß auseinandersetzen, obwohl wir eigentlich vielleicht viel Besseres zu tun hätten und noch viel andere Probleme hier in Deutschland auf der Welt haben. Und es gab einen Vorfall am Bahnhof, auch hier in Erfurt, da wurde ein dunkelhäutiger Mensch von 2 Klischee-Klatzen, sage ich mal, einfach in der Bahn hat sich hingesetzt und wurde einfach getreten, angegriffen. Aus Reflex bin ich dazwischen, habe die Arme breit gemacht und habe laut gerufen, ey, die waren kurz perplex, ich hätte keine Chance gehabt im Zweifel, aber die sind dann raus, die Bahn ist losgefahren, der hat sich dann nochmal bedankt, hat nur gesagt, sie waren betrunken, ich habe gesagt, nee, das waren einfach Nazis, ja.
Neben den Erfahrungsberichten gab es erste Zeichen der Zusammenarbeit mit anderen lokalen Initiativen. So waren unter anderem die Studis gegen Rechts sowie das neue Erfurter Bündnis Zusammenstehen vor Ort, die ihre Position deutlich gemacht und ihre Arbeit und Motivation präsentiert haben.
Die Messe, also dem Ort, an dem der Parteitag stattfinden soll. Da war ich neulich erst, wie viele von euch vielleicht auch, nämlich zum Kraftklub-Konzert. Dort machte die Band folgende Ansage und ich zitiere: Ich bin mir sicher, es wird mobilisiert werden zu diesem Parteitag, es wird aufgerufen zu Demonstrationen und so. Und hier stehen wir jetzt zusammen und rufen auf: Kommt mit uns demonstrieren. Wir rufen sogar im wahrsten Sinne des Wortlautes auf, denn wir haben nämlich einen tatsächlichen Aufruf, den ihr auf unserer Webseite zusammenstehen.org lesen könnt. Ich habe einen kleinen Spoiler mitgebracht. Als Bündnis ist uns klar, wir stehen zusammen für eine offene und vielfältige und solidarische Gesellschaft. Wir lassen nicht zu, dass unsere Stadt zur Bühne für die Normalisierung von menschenfeindlichen, ausgrenzenden und antidemokratischen Ideologien wird. Ich träume davon, dass es jedes Wochenende geile Konzerte in der Messe und dafür keine AfD-Parteitage mehr gibt. Am 4.7. wird das Konzert dann halt vor der Tür geben, denn wir organisieren für den Samstag eine Großkundgebung mit Redebeiträgen und Musik direkt vor der Messe und wir werden so laut sein, dass man uns drinnen auch hören wird.
Nach der Veranstaltung war noch Platz für zahlreiche Gespräche. Für uns bedeutete dies, sich an die Pressevertreter des Widersetzenbündnisses zu wenden und ihnen ein paar Fragen zu stellen. Zuerst wollte ich dabei wissen, warum man das Auftakttreffen überhaupt veranstaltet hat.
Also das Auftakttreffen war vor allem da, um der Erfurter Bevölkerung schon mal einen Überblick zu geben und Informationen zu geben, was dann hier im Juli alles so passieren soll und was jetzt gerade schon in der Vorbereitung passiert. Und es gab ja auch in den vergangenen 2 Wochen schon richtig viele Haustürgespräche, wo auch Leute schon richtig viel Interesse hatten und sehr begeistert waren. Und um die quasi auch noch ins Boot zu holen und ihnen auch sagen zu können, wie sie mitmachen können, wie sie sich engagieren können, gab es heute hier dieses Auftakttreffen.
Genau. Danach wollte meine Kollegin Larissa wissen, ob sie mit der Resonanz gerechnet haben und mit ihr zufrieden sind.
Ja, sehr zufrieden. Also es sind ja irgendwie mehr als 400 hier. Also wir hatten tatsächlich erstmal so mit 200 bis 300 gerechnet. Also wir sind mehr als zufrieden, genau. Aber es ist tatsächlich auch so, insgesamt ist die Resonanz auch wieder sehr positiv. Also es gab ja schon, wie Lena gesagt hat, da Haustürgespräche, über 2000 Türen wurden schon angeklopft quasi und Gespräche geführt und die Erfurter haben richtig Bock, sich der AfD zu widersetzen, ja.
Und mit den vielen Menschen waren eben auch zahlreiche Gruppen mit von der Partie. Ich wollte deshalb wissen, warum es eigentlich so viele Splittergruppen gibt, die alle ein ähnliches Ziel verfolgen.
Das muss man vielleicht noch ein kleines bisschen erklären. Also Widersetzen ist quasi so eine Art übergeordnete Bündnisstruktur. Also in Widersetzen sind erstmal viele Einzelpersonen machen da mit, aber auch Leute, die halt auch in anderen antifaschistischen lokalen Bündnissen sind. Also bei Widersetzen können auch Leute von Omas gegen Rechts sein. Genau, also das ist quasi so fließend. Genau, also Widersetzen ist quasi, würde ich sagen, so das Übergeordnete für diesen Tag auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite gibt es halt noch das Zusammenstehen-Bündnis, was auch wieder so übergeordnet ist, weil die organisieren halt dann die großen Demos oder die Feste, Musik und sowas an dem Tag in der Stadt. Und da sind dann auch wieder mehrere Gruppierungen, die da mitarbeiten und sowas. DGB, das Auf-die-Plätze-Bündnis und sowas. Genau.
Und damit war meine nächste Frage eigentlich auch schon so gut wie beantwortet. Denn vor allem das Bündnis Zusammenstehen ist mir im Gedächtnis geblieben. Was ist der Unterschied zwischen Zusammenstehen und Widersetzen? Unsere erste Vermutung war dabei die Art des Protests. Proaktives Widersetzen oder eher solidarisches Zusammenstehen? Man erklärte:
Genau, also Widersetzen kümmert sich darum, um die Dinge, die wir auch in Riesa Essen und Gießen gemacht haben. Also wir werden uns quasi der AfD widersetzen und dann die AfD dann aktiv an diesem Tag blockieren.
Ich glaube, so ein Unterscheidungspunkt ist auch noch so ein bisschen Widersetzen ist halt bundesweit. Zusammenstehen ist, glaube ich, jetzt gerade hier noch sehr vor Ort, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Aber ja, es ist schon so tendenziell, Zusammenstehen organisiert die Großdemo, die angemeldeten Sachen. Und Widersetzen hat dann eher so ein bisschen die Verantwortung für den zivilen Ungehorsam, den es halt auch wieder geben wird.
Zum Abschluss wollten wir noch wissen, wie die nächsten Aktionen und Termine des Widersetzen-Bündnisses aussehen. Was sind die nächsten Ziele bis zum Bundesparteitag im Juli?
Also in den nächsten Monaten ist es auf jeden Fall noch das Ziel, möglichst viele Leute von der Erfurter Stadtbevölkerung auch noch mitzunehmen und hier aus Thüringen auch. Genau, also es werden noch viele Haustürgespräche geführt. Es gibt auch noch einige dann Veranstaltungen, Infoveranstaltungen, genau. Und das Ziel dann für das Wochenende ist dann halt wirklich ein Statement zu setzen, auch überregional, hoffentlich auch international, um zu zeigen, dass Thüringen halt eben nicht nur Braun und Höcke-Naziland ist, sondern dass es hier sehr viele, sehr stabile Menschen gibt, die sich für Vielfalt, Solidarität einsetzen.
Und über dieses Juli-Wochenende hinaus ist dann quasi auch das Ziel, wieder setzen, wirklich zu so einer Bewegung aufzubauen, wo einfach Menschen, die sich für eine solidarische und gerechte Gesellschaft einsetzen möchten, quasi weiterhin zusammenarbeiten können, weiterhin aktiv sein können und dann ja halt wirklich auch längerfristig, unabhängig von diesen Parteitagen, die uns quasi immer so hingeworfen werden, halt auch was in Bewegung setzen und verändern können.
Und wenn wir gerade thematisch in Ostdeutschland sind, es gibt dort, wie schon in den letzten Jahren im Sommer, viele Veranstaltungen, Breitdemonstrationen, Antifa-Demos und so weiter. Schaut doch mal in eurem Umland. Die Leute vor Ort werden es euch auf jeden Fall danken, wenn ihr auch mal rausfahrt. Bevor wir jetzt zum letzten Teil unseres Podcasts kommen, unsere monatlichen Rätsel zum Herrschen der Anarchie, gibt es nochmal ein tolles Musikstück für euch. Die IY-Umverteilung von Endlich schlechte Musik.
Schüsse aus der Bahne und die Polizei und die nimmt die Anzeige auf. Wer Eigentum beschützt, der schützt immer nur die Reichen. Deshalb gilt ICAB, sie das Gegenteil beweisen. Gewalt gegen Sachen ist friedliche Gewalt. Die Schale sitzt im Fest im Haus, ihr wird niemals unterteilen. Gewalt gegen Sachen lässt sich sozial engagieren. Wir müssen uns abgewöhnen, Eigentum zu respektieren.
Nicht der Captain.
Das ist hier keiner. Hier herrscht Anarchie.
Hallo, hallo, hallo. Die Anarchie, die herrscht nie. Das mögen manche an der Stelle vielleicht denken, aber weit gefehlt. Die Anarchie, die herrscht überall. Bevor wir uns ein paar Meldungen etwas ausführlicher widmen, hier ein paar Kostproben. Auf krefeld.de lesen wir die Überschrift
Schöne Anarchie. Johann Thorn Pricker und seine Zeit.
Im Kaiser-Wilhelm-Museum. Das ist auf jeden Fall schön. Die ARD-Mediathek betitelt ein Audio mit
Anarchie der Nacht
und gibt damit eine Einführung zu Berlin, der Hauptstadt der Clubs. Cineplex.de geht das etwas allgemeiner an und schreibt
Alltag und Anarchie.
Bei Real Madrid geht's leider nicht so rund, weshalb die Sportbild das Ganze mit
Chaos, Anarchie und Depression
resümiert. Der Südkurier hingegen beschäftigt sich mit
Anarchie in der Bärengasse.
Wir fragen uns nur, was mit der Wolfsfurt ist. Und was kommt als nächstes? Die Goldschakalschneise? Die Kaninchenallee etwa? Oder am Ende gar die Ameisenautobahn? Schließlich verkündet der Schondorfblock das Motto des Jahresanfangs.
Der kurze Frühling der Anarchie.
Naja, immerhin besser als der lange Winter der Anarchie. Eine positive, ja positiv überraschte Haltung zum Thema, no pun intended, hat Michael Menzel auf themenderzeit.de. Unter der Überschrift
Anarchie, jetzt oder nie,
heißt es dort zur Einführung:
Heute halte ich ein Buch des Westend Verlags in der Hand. Es heißt Anarchie, jetzt oder nie und wurde geschrieben von Sylvie Sophie Schindler. Dieses Buch, so kann, so will es mir erscheinen, ein Weckruf für alle diejenigen sein, die ihre Gedanken, ihre Meinungen noch nicht an der Garderobe dieses Staates, den wir Deutschland nennen, abgegeben haben.
Ding dong, aufgewacht, oder wie funktioniert das?
Ist Anarchie jetzt oder nie also ein Allheilmittel gegen das, was die Autorin Sylvie Sophie Schindler in ihrem Essay über die durch die Politik hervorgerufenen Scheußlichkeiten beschreibt? Anarchistisch zu leben bedeutet zuallererst einmal, auf sich selbst gestellt zu sein, sich selbst zu erkennen und sich als selbstverantwortliches Individuum zu begreifen.
Das ist ganz bestimmt richtig, aber scheint zunächst ein sehr individualistischer Blick aufs Leben zu sein. Anarchistinnen haben sich doch auch kollektiv gewehrt.
Schindler stellt gar nicht in Abrede, dass es blutige Aufstände von Anarchisten gab und dass darin auch nichts schön zu reden sei. Doch stimmten die Relationen nicht, weil es immer so klingt, als würde Gewalt immer erst dann auftauchen, sobald ein Anarchist die Weltbühne betritt. Der Vergleich, den sie hier zieht, gibt tatsächlich zu denken. Bleiben wir bei der Realität und setzen das Blut in Vergleich, das in zig politisch angezettelten Kriegen fließen musste, dann steht eine winzige Pfütze einem gigantischen Ozean gegenüber.
Ja, das ist auf jeden Fall eine interessante Form, die ewige Gewaltdebatte anders zu kontextualisieren. Denn tatsächlich sind Staaten um einiges gewaltvoller, als es Befreiungsbewegungen je hätten sein können.
Notwendig gegenüber diesem Staat sei ein starkes Gegengewicht. Und dieses könne nur ein Entwurf bieten, der revolutionäres Potenzial in sich trägt. Starker Tobak also, und noch prägnanter formuliert, kommt Sylvie Sophie Schindler zu dem Schluss, dass es nur zwei Prinzipien gebe, die für eine Gesellschaft möglich seien, nämlich das der Regierung und das der Anarchie, also das der Autorität und das der Freiheit.
Das ist ein schöner Schlusspunkt, denn ja, zusammengefasst lässt sich sagen, erst wenn Staat, Regierung, Autorität untergehen, sind Anarchie und Freiheit in Reichweite, und zwar für alle von uns. Zu guter Letzt haben wir eine weitere Buchbesprechung. Es geht um den Roman
Zwischen Niedergang und Anarchie.
SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Was ist denn das Setting des Romans?
Es ist der Sommer 1986. Der Thatcherismus ist auf seinem Höhepunkt. Die Ministerpräsidentin, die Eiserne Lady, hat die streikenden Bergarbeiter in die Knie gezwungen.
Du meine Güte, Thatcher, da ist der Titel nun kein Wunder. Ihrem Tina-Prinzip, there is no alternative, schleuderten ja schon die Punks ihre No-Future-Attitüde entgegen. Worum geht es denn konkret?
Aufgeladen mit Wut gegen die Verhältnisse und anarchischem Geist, aber mit wenig Geld in den Taschen, reisen sie nach England. Ein Jungsbuch mit dunklen sozialen Untertönen. Es geht ums Trinken, um Mädchen, um Musik. Es geht darum, Leute zu provozieren und sich gegenseitig dumme Sprüche an den Kopf zu werfen.
Klingt schon sehr punkig.
Andrew O'Hagan ist extrem stark darin, der Atmosphäre dieser Tage zwischen Desillusion, anarchischem Aufbegehren und der Euphorie vermeintlicher Freiheit nachzuspüren.
Der Neoliberalismus unter Thatcher, Reagan und den Chicago Boys war sehr gut darin, sich als freiheitlich zu verkaufen. Dagegen half aber damals schon nur, zu rebellieren und echte Freiheit einzufordern, wollte man sich nicht der Desillusion hingeben.
Wir sind am Ende. Am Ende des Podcasts nämlich. Aber wir hören uns den nächsten Monat wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bis dann.